rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Implosion des Systems von Sebastian Kurz im Herbst ist wahnsinnig rasch erfolgt. Jetzt muss sich die ÖVP neu aufstellen, nach einer Zeit, in der die ÖVP politisch relativ erfolgreich war, sowohl in der Allianz mit der FPÖ als auch in der Allianz mit den Grünen. Kurz selbst übersiedelt nach Kalifornien und wird für einen Investor und Technologie-Milliardär arbeiten, namens Peter Thiel. Und dieser Peter Thiel ist eine einflussreiche Persönlichkeit im Silicon Valley. Er ist sowohl ultrakonservativ als auch ein Umstürzler, ein Revolutionär, wenn man so will. Eine merkwürdige Kombination, die aber nicht ganz ungewöhnlich ist, vor allem in den USA. Da gibt es eine eigene Ideologie, Libertarismus ist die Ideologie, die dahinter steckt, und libertäre Institute, libertäre Publikationen gibt es seit langem. Dieser Milliardär Peter Thiel ist ein Vordenker der Libertären. Was das bedeutet und ob es irgendeinen Zusammenhang mit der ÖVP gibt, darüber werden wir sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Sehr herzlich begrüße ich die Publizistin Ingrid Brodnik. Hallo.
Guten Tag, Lo.
Ingrid Brodnik ist Buchautorin, Journalistin und eine Top-Expertin für die Social Media, die sozialen Medien, die uns so stark beschäftigen. Ich freue mich, dass Richard Grasl mit dabei ist. Hallo.
Servus.
Richard Grasl ist stellvertretender Chefredakteur des Kurier und er kümmert sich um die digitalen Auftritte des Kurier. Ich begrüße sehr herzlich Lukas Schretzmeier-Sustaller. Willkommen. Herr Sustaller ist Ökonom. Er leitet das Neos Lab. Das ist der Think Tank der Neos. Und ganz besonders freue ich mich, dass Armin Thurnherr mit dabei ist. Hallo.
Hallo.
Armin Thurnherr ist Herausgeber und Mitbegründer des Falter. Ingrid Brodnik, inwiefern ist der Fall dieses Peter Thiel Ideologe, Milliardär, aber ultrakonservativer Libertäre etwas Besonderes in Silicon Valley?
Tatsächlich ist Peter Thiel eine extravagante Figur. Erstens, er ist einer der auffälligsten Libertären. Das heißt, er geht wirklich sehr weit in seinen staatskritischen Ansichten. Libertäre Denker, Denkerinnen stellen ja den Staat beziehungsweise wie weit der Staat reicht massiv in Frage. Und wofür Peter Thiel da bekannt wurde, ist, dass er Monopole als etwas durchaus Positives sieht. Ich muss das kurz erklären. Der Hintergrund ist, dass wir in Europa, aber auch in den USA eigentlich sagen, Monopole sind ein Risiko, weil ein Unternehmen, das ein Monopol hat, kann zum Beispiel Preise verlangen von den Konsumenten, Konsumentinnen, die unfair sind. Oder womöglich auch am Arbeitsmarkt von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht Gehälter zahlen, die man im Wettbewerb zahlen müsste. Da gibt es mehrere Einwände. warum Monopole, warum zu viel Marktmacht eines einzelnen Anbieters Schattenseiten haben kann. Und Thiel geht hin in seinem Buch CO2One und sagt, nein, Monopole sind etwas Gutes, denn wenn man nicht mehr sich mit dem lästigen Wettbewerb beschäftigt, dann kann man sich ganz auf Innovation oder auch auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen konzentrieren. Ist ein umstrittener Blick. Und das Zweite, womit Thiel heraussticht, ist ganz einfach, und das macht ihn wirklich zum Exoten im Silicon Valley, er hat Trump 2016 unterstützt. Er ist auch ein Spender der Republikanischen Partei. Das heißt, das Silicon Valley, das ist oft wirtschaftsliberal, aber die sind gleichzeitig gesellschaftlich offen. Die sind viel weltoffener als Thiel beispielsweise auftritt. Und das macht ihn zum Sonderfall. Sogar 2016, nachdem Thiel Trump unterstützte, musste dann zum Beispiel Mark Zuckerberg gegenüber der eigenen Belegschaft irgendwie so seine Beziehung zu Thiel erklären. Da merkt man, das ist nicht die Standardposition. Und wenn ich nur eines ergänzen darf, der eine Satz, für den Thiel am meisten Kritik erntete, war 2009 ein Aufsatz für das Cato, für das Libertäre Cato Institut, wo er so sinngemäß erklärt hat, dass er sich nicht mehr sicher ist, ob Demokratie und Freiheit miteinander kompatibel sind. Das ist natürlich eine ziemlich harte Ansage.
Armin, der Mann, für den jetzt Sebastian Kurz arbeiten wird, ist ja schon ein Intellektueller, also ist nicht nur ein Geschäftsmann. Also er schreibt Bücher, es gibt wahnsinnig viele Referate von ihm zu den verschiedensten Themen. Diese Aussagen, Freiheit und Demokratie sind möglicherweise nicht kompatibel. Sind das aus deiner Sicht Provokationen oder ist da nicht mehr dahinter ideologisch bei den Libertären und bei einer Persönlichkeit wie diesem Peter Thiel?
Ja, da ist sicher mehr dahinter, weil Thiel ist ja auch kein gewöhnlicher Libertärer, wenn es gewöhnliche Libertäre denn überhaupt gibt. Er ist ein Contrarian, wie auch der Titel dieses Buches lautet. Das heißt, er ist prinzipiell dagegen. Aber er leitet sich ja selbst sehr gern her von seiner Stanford-Studienzeit, wo es diesen berühmten Professor René Girard gibt, dessen Theorie der Nachahmung, also Mimesis oder dann sozusagen das Prinzip der Nachahmung, die Mimetik, das grundsätzlich Treibende im menschlichen Dasein ist. Das habe ihn auch zu seinem Facebook-Investment geführt, weil er da gleich erkannt hat, dass die Leute dann auch nur einander nachahmen oder nachäffen, dass ein Medium, das das zum Prinzip macht, sehr erfolgreich sein muss. Also, er hat ein geistiges Fundament, aber das ist eben mehr als libertär. Das tendiert schon sehr ins Merkwürdige, auch ins Evangelikale hinein, mit Erlösungsversprechen durchaus religiöser Art, die er da ableitet. Aber das Interessante und auch das Bestürzende, wenn man es jetzt auf die Kurzperspektive umdenkt, ist ja, dass er das herleitet aus einer Kritik der westlichen Demokratietheorie. Also alles, was wir sozusagen an Souveränitätstheorie, an demokratischer haben, von Thomas Hobbes her abgeleitet, das lehnt er prinzipiell als unerfülltes oder falsches Versprechen ab. Und das funktioniert nicht und deswegen wird auch die Weltgesellschaft, die auf sowas aufbauen will, nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir uns renationalisieren, und zwar im Sinne eines besseren Jenseits, das uns wahrscheinlich dann irgendwie Peter Thiel verspricht, vielleicht mit dem Ministranten Sebastian Kurz.
Jetzt, Lukas Sustaller, inwiefern hängt der Aufstieg der digitalen Welt zusammen mit dieser neuen Art von ultrakonservativer Ideologie?
Naja, in gewisser Weise haben wir, glaube ich, mit Peter Thiel, wie schon mehrmals jetzt gesagt wurde, jemanden, der sicher Fringe ist, also außergewöhnlich, was seine politischen Ideologien betrifft, aber natürlich bringt uns ja das soziale Netzwerken ja deutlich näher mit solchen Ideologien zusammen. Also wenn ich in Wien früher libertäre Aufsätze hätte lesen wollen, hätte ich das Reason Magazine abonnieren müssen und das wäre wahrscheinlich mit Wochenverzögerung bei mir im Postkasten gelandet. Jetzt kann ich die Essays etc. von Peter Thiel und anderen sehr viel einfacher lesen, teilen und diskutieren. Was aber schon der Fall ist, ist, dass natürlich die Frage des Wettbewerbs, und das hat Ingrid Bodnik angesprochen, völlig neu gestellt wird. Marktmacht ist schon etwas, was eigentlich was man so als liberalen Kernwert, als auch wichtiges liberales Werkzeug für Checks and Balances immer wieder sieht. Und das lehnt Thiel ja ab. Er ist in der Frage im Wording liberal ja ganz weit weg von dem, was eigentlich marktwirtschaftlich orientiert ist. Und das ist auch ein bisschen diese Unterscheidung in dem Libertären im Vergleich zum Liberalen und zum Liberaldemokratischen, dass ja die Liberalen eigentlich marktwirtschaftlich orientiert sind, pro-Market, und Thiel ganz eindeutig pro-Business. Also wenn der Unternehmer, die Unternehmerin das einfach gegen jede Regel durchsetzen möchte, was auch immer er gerade für ein Angebot macht, ist ihm auch völlig wurscht, wenn sozusagen da Kartellbehörden etwas dagegen haben, dann wird gegen diesen Druck gearbeitet und lobbyiert. Und das ist sicher das Element, das auch bei Thiel in seiner Beziehung zu Trump auch so deutlich geworden ist, weil dieses Autoritäre, das Trump vielleicht eher gesellschaftspolitisch mit seiner Border Wall und vielen anderen Dingen durchsetzen wollte, das klingt bei Thiel halt sehr stark in seinen Essays und Positionen dort durch. Ob es wirklich merkbar für die Digitalwirtschaft in den USA steht, wage ich trotzdem zu bezweifeln, weil wir haben in den USA eigentlich ja sind viele dieser Unternehmen ja börsennotiert. Das heißt, die unterliegen denselben Compliance-Vorschriften, denselben Investorengruppen wie viele andere Unternehmen, sind natürlich profitmaximierend ausgerichtet, aber da gibt es jetzt sozusagen keine verschworene BlackRock-Ideologie, die dafür sorgt, dass dann irgendwas Libertäres da jetzt hochgejazzt wird, indem die Aktien von Facebook, Google oder sonst wem gehalten werden. Und gerade dort sind die Gründerinnen und Gründer ja durchaus auch politisch ganz anders anzusiedeln. Die sind nicht libertär und ultrakonservativ, die sind sozusagen natürlich marktwirtschaftlich orientiert liberal, aber viel weltoffener, als es Peter Thiel und Donald Trump wären.
Jetzt Richard Gasel, man fragt sich als österreichischer Beobachter, was macht der Sebastian Kurz in dieser Welt? Ist da offenbar oder möglicherweise mehr an politischen Gemeinsamkeiten entstanden, auch ideologischen Gemeinsamkeiten entstanden zwischen Kurz und diesem ultrarechten Flügel des Silicon Valley, als man das wahrgenommen hat oder das viele wahrgenommen haben in der Zeit, in der er Bundeskanzler war?
Also ich glaube, dass das jetzt nicht mit der politischen Ausrichtung des Peter Thiel zu tun hat, sondern Kurz hat ja auch zu vielen anderen hochrangigen Personen, Eigentümern, Gründern, Milliardären aus dem Silicon Valley immer auch guten Kontakt gehabt. Ich erinnere an Eric Schmidt zum Beispiel, mit dem er ja auch immer wieder in Kontakt war. Ich glaube, Kurz hat diese Welt fasziniert und natürlich in dieser Zeit Kontakte aufgebaut, auch zu Peter Thiel. Das ist ja auch bekannt. Er hätte im vergangenen Jahr auch sogar eine Laudatio für Peter Thiel in Deutschland halten sollen, bei der Verleihung eines Preises. Die Frage ist, das hast du, glaube ich, völlig richtig angesprochen, was kann Sebastian Kurz überhaupt für Peter Thiel tun oder umgekehrt, warum braucht Peter Thiel einen Sebastian Kurz unbedingt in seinem Beraterteam? Und ich glaube jetzt weder, dass er ihn für seine politischen Vorstellungen in den Vereinigten Staaten braucht. Ich glaube auch nicht, dass er ihn braucht dafür, dass er die Konzerne, an denen Thiel beteiligt ist, wo er Risikokapitalgeber ist, auch in digitaler oder inhaltlicher Weise voranbringt. Was Thiel allerdings gut brauchen kann, sind natürlich Kontakte innerhalb Europas, Kontakte zu den europäischen Staatsspitzen. Und da kann Kurz natürlich Thiel genauso dienen, auch mit Kontakten in die EU-Kommission, so wie das auch viele andere Politiker, die nach ihrem politischen Job halt in die Privatwirtschaft gewechselt sind, auch getan haben. Und da, glaube ich, wird es ganz eindeutig darauf ankommen, wie transparent könnte Lobbying-Tätigkeit von Sebastian Kurz in verschiedenen Staatskanzleien, in verschiedenen EU-Gremien auch sein. Und da, glaube ich, ist diese Transparenz jetzt auch gegeben. Das ist keine Geheimaktion gewesen jetzt. Das wurde breit kommuniziert und gerade in der EU-Kommission gibt es ja auch ganz klare Transparenzregeln für Lobbying, dass Kurz hier also tatsächlich auch für Thiel und für seinen Konzern auch arbeitet. Ich glaube nicht, dass Kurz hier sozusagen eine politische Rolle in Peter Thiels Konzern spielen wird, aber man muss das abwarten. Es ist ja außer dem Wechsel und einer dürren Bezeichnung, was Kurz Funktion dort sein soll, eigentlich bis jetzt nichts bekannt, in welchen Feldern Kurz tatsächlich für Thiel arbeiten soll.
Also er würde dann ein Thiel-Lobbyist, so wie, weiß nicht, Schröder ein Lobbyist für Gazprom auf der politischen Ebene.
Ja, wir wissen ja, dass US-Giganten teilweise immer stärkere Probleme auch mit den Behörden in Europa bekommen, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, aus Datenschutzgründen etc. Gerade in diesen Tagen wird ja auch wieder eine neue gesetzliche Grundlage in Europa geschaffen, dass Algorithmen offengelegt werden müssen von Meta, also früher Facebook zum Beispiel. Und ich glaube, dass wenn Kurzdeal dienlich sein kann, wofür sein Geld sozusagen verdient, auch bei Deal, dann ist es hier sozusagen Lobbying auf der politischen Ebene innerhalb Europas.
Armin Thurner, dem Sebastian Kurz ist ja oft vorgeworfen worden, dass das alles nur Show ist und keine Substanz hinter seiner Politik. Jetzt Substanz hat es natürlich insofern schon gegeben, als seine Politik gegen Multikulturalismus war, gegen Ausländer. Das war immer inhaltlich da. Jetzt bei Peter Thiel gibt es wahnsinnig viel Substanz. Ist das eine Offenbarung dessen, was möglicherweise wirklich hinter dem Sebastian Kurz gesteckt hat in der Zeit?
Ich würde da die kommerzielle Rolle auch nicht überbewerten. Ich meine, das ist jetzt alles Kaffee zu lesen und jetzt sehen, aber ich habe mir einiges überlegt zu dem Thema und mir ist schon aufgefallen, dass Kurz ja nicht eine ganz inhaltslose Politik gemacht hat und zufällig auch viele Akzente gesetzt hat, die eigentlich ganz gut zum Thielschen Weltbild passen. Das heißt, man sucht sich ja so einen Arbeitgeber, wenn man ihn sich aussuchen kann, und das konnte Kurz offenbar, wie Kurz Kenner Grasl uns gerade versichert hat. Wenn man sich aussuchen kann, dann sagt er das Aussuchen auch was aus. Und Thiel ist eine Figur der relativ extremen, gerade noch am rechten Rand des sozusagen demokratischen Spektrums befindliche ideologische Figur. Steht für extreme Renationalisierung, steht auch für Verbindungen mit autoritären Regimes, ist, wie die Ingrid Brodnig richtig gesagt hat, ja extrem demokratieskeptisch. Das heißt, man kann da, ohne böswillig zu sein, auch sofort eine Fortsetzung der kurzen Linie sehen, der mit europäischen Autokraten besser konnte mitunter als mit der Brüsseler Bürokratie. Und da kann man, wenn man das etwas weiter denkt, auch Perspektiven sehen, die nicht so beruhigend sind. Thiel hat ja tatsächlich eine politische Agenda und ist sozusagen als Politiker eigentlich beeindruckender noch als Investor, wenngleich man sagen kann, dass seine Politik natürlich durch das viele Geld erst richtig beeindruckend wird. Aber das beides in dieser Kombination ist sehr ungewöhnlich, und sich als demokratischer Politiker da so in dieser nämlich ideologischen Funktion, er ist ja bei Thiel Capital angestellt und nicht bei Palantir oder irgendwo, wie die Frau Ruda steht, hat ja auch ganz ohne jegliche Skrupel als Managerin wirkt in einer Überwachungsfirma globalen Ausmaßes, sondern er ist bei Thiel Capital, und das ist eigentlich eine kleine, naja, was kann man fast sagen, ein Hotshop von kreativen Köpfen, die Thiel in sehr ideologisch-politischer Absicht versammelt und gar nicht so sehr ein lobbyistischer. Also da kann man schon einiges, ohne es jetzt zu wissen, aber zumindest mal hineinvermuten.
Wenn man sich jetzt anhört, was der Peter Thiel sagt, auf YouTube gibt es viele Vorträge, die Publikationen durchliest, dann fällt auf, das sind Themen, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Also er ist nicht jemand, für den im Vordergrund steht, pragmatisch als Politiker muss man das tun oder jenes tun, sondern er beschäftigt sich mit Langzeitperspektiven, und das ist offensichtlich attraktiv für viele. Das ist eine Gedankenwelt der Libertären. Füllt die eine ideologische Lücke, weil in der Politik Langzeitperspektiven überhaupt keine Rolle mehr spielen? Bei den etablierten Politikern, da geht es überhaupt nur mehr um Pragmatismus.
Ich würde so sagen, es gibt in jedem politischen Lager, ob jetzt rechts oder links, die Ausreißer, die Fringes, die Randpositionen oder die besonders weit draußen sind, die so ein bisschen in ihre spezielle Richtung streben und die dann aber vielleicht auch versuchen, den Rest ihrer Strömung, also zum Beispiel den Rest der Republikanischen Partei, dorthin zu bringen. Und da ist immer die Frage, ob zum Beispiel jemand wie Thiel daran arbeitet, dass die Republikanische Partei mehr seinen Kurs mit übernimmt. Also dass gerade diese Ausreißer sozusagen versuchen, ihr Spektrum dorthin zu schieben. Das kann auch im linken Spektrum in eine andere Richtung passieren. Und auf jeden Fall ist bei jemandem wie Thiel eines erkennbar, so diese großen Gesellschaftsideen, wo es nicht darum geht, wie sollte das Klein-Klein des Haushaltsbudgets in den USA verteilt werden, sondern eher, wie funktioniert dieses Zusammenspiel von Staat und Bürger, Bürgerinnen auf lange Sicht. Und da hat er durchaus eine visionäre Komponente, wobei sicher in eine Vision, die sehr fernab von dem ist, was wir in Europa als Normalität achten.
Lukas Sustaller, das ist ja die Frage dieser Elemente des Libertarismus. Gibt es die irgendwo in der österreichischen Politik, in der ÖVP oder auch, ich weiß nicht, bei den Neos, die ja auch, denen ja auch immer wieder eine Affinität zu neoliberalen Thesen nachgesagt wird, oder ist das völlig außerhalb des österreichischen Diskurses?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Natürlich gibt es Elemente, die was nicht bei einem amerikanischen Libertären durchkommen, die woanders ein Echo finden. Und ich gehe davon aus, dass es viele Menschen in Österreich gibt, die auch Zero to One zum Beispiel gelesen haben.
Das ist das Buch, das populärste Buch des Peter Thiel.
Das ist das populärste Buch von Peter Thiel, da wo eben auch diese These mit Wettbewerb ist, was für Verlierer drin steht. Aber genau das ist ja eben dann nicht das Liberale oder Armin Thunen würde sagen das Neoliberale, weil ja Wettbewerb eben das Ordnungsprinzip ist, auf das eigentlich die soziale Marktwirtschaft im deutschsprachigen Raum so stark angewiesen ist und das auch braucht. Also das Letzte, was man beim wirklich Liberalen findet, ist, dass man sagt, ja, Wettbewerbsrecht braucht keiner, Kartelle sollen bitte machen, was sie wollen und die Konsumenten sollen bitte abgezockt werden. Das würde man nie von einem wirklich Liberalen hören. Aber was es schon gibt, das Libertäre in den USA hat ja auch ein geopolitisches Element, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Zum Beispiel sind Libertäre ja an sich sehr anti-interventionistisch. Also der Irakkrieg, Interventionen in Afghanistan, das ist alles, was Libertären, also wirklich libertären Kandidaten, ja massiv zuwidergeht. Und da ist natürlich die Republikanische Partei eigentlich schon sehr anders angelegt. Also die haben da schon den Geltungswillen, dass sie sagen, na gut, wir intervenieren als Weltpolizist in allen Regionen der Welt, wo es wichtig ist. Das ist schon etwas, was einem wirklichen Libertären ganz gegen den Strich geht. Und das findet man zum Beispiel schon als Element immer wieder in anderen Parteien, in anderen Fraktionen, dass man sagt, naja, Außenpolitik ist etwas, da brauchen wir uns genau gar nicht kümmern. Wir kümmern uns um unser eigenes Land und was irgendwo weltweit passiert, geht uns geopolitisch genau gar nichts an. Das ist schon etwas, was man immer wieder findet, meine ich. Und etwas, was schon auch immer wieder kommt, ist diese Frage auch, was die Rolle des Staates betrifft. Und ich glaube, da sind wir in Europa einfach ganz an einem anderen Punkt und auch Sebastian Kurz an einem ganz anderen Punkt, als es vielleicht Peter Thiel oder ein wirklich Libertärer ist. Weil wir reden hier in Österreich über Maßnahmen, die Köst wurde vorher angesprochen, wo die Köst von 25% auf 23% gesenkt wird. Das ist jetzt keine dramatische Senkung, selbst wenn sie vielleicht weniger Unternehmen zugutekommen könnte als andere steuerpolitische Maßnahmen. Aber wirklich Libertäre hinterfragen ja ganz grundsätzlich zum Beispiel Sozialversicherungssysteme oder ähnliches. Und Liberale sind sicher diejenigen, die mehr Eigenverantwortung in diesen Bereichen vielleicht einfordern, in der Solidargemeinschaft auch ein bisschen schauen, ob wir Ausgaben und Einnahmen stärker zusammenpassen können und vieles andere, wie man also inkrementell mehr Freiheit und Eigenverantwortung in die Systeme reinbringt. Aber Libertäre sind das sicher in ihrer Ausrichtung deutlich anders, nämlich hinterfragen die Systeme grundsätzlich, würden sie am liebsten gerne auch umstürzen. Und ich glaube, das ist realpolitisch einfach ein sehr großer Unterschied. Das findet man sicher im deutschsprachigen Raum deutlich seltener. Eine Schweizer FDP oder eine deutsche FDP hat sicher Libertäre auch in ihren Reihen, aber die sind definitiv nicht das Zentrum dieser Parteien.
Richard Grasl, bei der Tätigkeit, die frühere Politiker nach dem Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft durchführen, ist natürlich schon immer die Frage, du hast das auch angesprochen, wo ist eine inhaltliche Verbindung? Man hat jetzt den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel, der bei einem Hedgefonds Superfund, also einem Spekulationsfonds, Chef wird. Ist da zeigt das nicht auf, eine gedankliche und politische Verbindung, die darüber hinausgeht, über die Antwort auf die Frage, was tue ich, wenn ich nicht mehr Minister bin, um mein Geld zu verdienen?
Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, welche Art von Politiker wünschen wir uns? Wünschen wir uns sozusagen Berufspolitiker, die nach ihrem Schulabschluss oder nach dem Universitätsabschluss in einer Partei die Ochsentour machen, dann irgendwann in der Politik die Karriereleiter nach oben steigen und als Politiker in Pension gehen? Oder wollen wir Politiker, die vielleicht aus der Privatwirtschaft kommen und dann auch wieder in die Privatwirtschaft gehen? In dem Fall, sowohl bei Kurz als auch bei Blümel, hatten wir ja das Phänomen, dass die beiden eigentlich vor ihrer politischen Zeit keinen anderen Job in der Privatwirtschaft hatten und jetzt in beide sozusagen zu sehr stark gewinnorientierten Unternehmen wechseln. Ich glaube, man muss sich in dieser Frage anschauen, gab es in der Zeit, wo die beiden im Amt waren, wenn ich es jetzt gleich auf Blümel sozusagen auch noch ummünzen darf, irgendwelche Dinge, die sie vielleicht aus dem Grund gemacht haben, dass sie sich später einen Job verschaffen, der natürlich sehr viel Geld auch einbringt und wahrscheinlich weit über dem liegt, was sie als Bundeskanzler und Finanzminister verdient haben. Ich habe jetzt bei grober Betrachtung der politischen Agenda von Kurz keine Maßnahmen, die er gesetzt hat, weder auf europäischer Ebene noch auf österreichischer Ebene, die dazu mich jetzt verleiten würden, zu sagen, er hat sich sozusagen den Weg zu Thiel durch sein politisches Wirken hier schon bereitet. Kurz hat, glaube ich, sehr oft das getan, was auch in den Umfragen weitergebracht hat. Er hat Mindestpensionen stärker erhöht, als die Pensionskommission das vorgeschlagen hat. War da teilweise sogar sehr fast linksliberal unterwegs in seiner politischen Agenda. Und wie es Lukas Susterler schon gesagt hat, ich glaube, die 2% Körperschaftssteuersenkung kratzen den Herrn Thiel wahrscheinlich nicht wirklich, weil er auch hier in Österreich keine Steuern zahlt. Das heißt, ich habe weder bei Kurz noch bei Blümel jetzt sozusagen etwas gefunden, wo ich mir dachte, das hat einen Sieg vielleicht gegen eine falsche Entscheidung in der Politik getroffen, um sich hier einen Job nach der politischen Karriere zu verschaffen. Und ich glaube, grundsätzlich sind wir schon gut daran, wenn wir auch Politiker haben wollen, die sozusagen sowohl in der Zeit vor der Politik als auch nach der Politik in der Privatwirtschaft tätig sein können und dort auch gefragt sind.
Armin Thurnherr, das ist sozusagen, wenn man die Gesamtbilanz der Tätigkeit von Blümel oder auch Kurz ansieht und das, was sie jetzt nachher tun, ist doch aber schon mehr Kontinuität, als das in der Diskussion bewusst war, oder?
Ich würde mal sagen, dass bei Kurz das Auffälligste ja war, dass große Besorgnis in Kreisen der Wirtschaft herrschte, dass er von Wirtschaft keine Ahnung hat, als er einstieg. Ne? Er war vollkommen unqualifiziert und auch unbelegt und hat es sozusagen halt mit Beraterteam und mit Fähigkeiten öffentlicher Darbietung da ganz gut hingekriegt. Also ich würde auch der Richard Kassel zustimmen, der hat jetzt nichts Besonderes getan. Was man jetzt als korrupt auslegen könnte in Bezug auf den Job bei Thiel, das glaube ich gar nicht. Dass er ein paar Reisen unternommen hat und geschaut hat, dass auch er seine Kontakte zu seinem Vorteil auslegt, das ist grenzwertig, aber durchaus noch, glaube ich, tolerabel. Mich irritiert halt mehr einfach die. Und da glaube ich, ist schon ein Unterschied zum Engagement von Blümel. Das würde ich jetzt nicht so ohne weiteres gleichsetzen. Blümel hat halt einfach geschaut, dass er einen lukrativen Job kriegt, bei dem er viel Geld verdient und er einigermaßen Renommee hergibt. Während der Job von Kurz ja mehr als das ist. Der hat schon einen ideologischen Beigeschmack. Der hat den Beigeschmack einer Entscheidung für etwas und für eine bestimmte Richtung. Weil niemand kann sagen, er arbeitet jetzt nur für ein Unternehmen, sondern Peter Thiel ist kein Unternehmen. Peter Thiel ist auch eine Mission. Peter Thiel ist eine Art, er ist auch kein richtiger, nein, das ist nicht mal ein richtiger Libertärer. Von liberal ist ja überhaupt keine Rede. Sondern der ist ein, der ist ein religiös akzentuierter Libertärer, der irgendwie große Erlösungsversprechen damit drin hat. Die Libertäre sind ja anarchistisch grundiert von Anfang an. Das war ja ursprünglich mal eine linke Bewegung im 19. Jahrhundert, aber sicher keine messianische Bewegung. Thiel aber hat einen Zug ins Messianische. Den hat man bei Kurz ja nur in parodistischer Form, wenn man sich an die Stadthalle erinnert oder an das Ansehen, das er bei seinen Anhängerinnen genoss, ja, als sozusagen Hausmeister Messias gesehen. Aber es ist auch da, dieses Element. Aber die Entscheidung sozusagen, ich gehe zu diesem Mann, ich gehe zu Peter Thiel, das ist meiner Meinung nach nicht nur eine kommerzielle Entscheidung oder nur biografische Entscheidung. Da ist schon ein bisschen mehr drin.
Ja, Ingrid Brodnik, noch ein bisschen abschließend zur Bewertung. Die Rolle der Ideologie, wir haben ja gegenwärtig eine Sinnkrise der liberalen Demokratie. Die westlichen Demokratien fragen sich, sind sie überlebensfähig? Sie werden herausgefordert von autoritären Staaten und von autoritären Populisten und autoritären Nationalisten. Welcher Stellenwert hat in der Auseinandersetzung die intellektuelle Rückendeckung für Technologiemonopole, für Freiheit ist wichtiger als Demokratie von Personen wie Peter Thiel, der diese Themen groß behandelt auf YouTube, in Publikationen, in Diskussionen und dadurch eine Lücke ausfüllt, die durch den Pragmatismus, ich wiederhole mich, in der Politik aufgemacht wird.
Ich wollte nur eines anmerken. Ich glaube auch, dass Peter Thiel das Klein-Klein der österreichischen Innenpolitik relativ wurscht ist und dass, was Libertäre sich wünschen, weit über das hinausgehen, was einzelne europäische Politiker, Politikerinnen machen. Aber ich wollte es betonen mit der Körperschaftssteuersenkung aus einem Grund. Peter Thiel hat hier keinen sozialdemokratischen Politiker beispielsweise geholt, sondern einen konservativen von der ÖVP. Und wenn man dann über diese Ideologieaspekte redet, ist schon die Frage, ob gerade so Libertäre mit Sendungsbewusstsein versuchen, ihre Ideen natürlich hinauszutragen, ob das solche Kooperationen interessant machen, ich weiß es nicht. Aber zur Frage, ich glaube, da hat Armin Thuner das Wesentlichste gesagt, nämlich zu Peter Thiel, das ist auch eine inhaltliche Frage, ob ich dorthin gehen möchte. Und das ist das Bemerkenswerte, warum diese Kooperation oder diese Mitarbeit von Sebastian Kurz bei Peter Thiel so spannend ist, weil was Peter Thiel vertritt, geht weit über das hinaus, was die ÖVP in Österreich vertritt. Die ÖVP ist eine konservative Partei, die aber den Staat nicht in Frage stellen würde. Peter Thiel stellt in einigen seiner Texten den Staat, wie wir ihn in Europa verstehen, in Frage. Und das ist bemerkenswert, dass Kurz aus der ÖVP kommend dorthin geht und ob das dann gesellschaftlich groß ausstrahlt, ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass gerade Personen an den Fringes, also die durchaus extreme Positionen haben, aus unserer Sicht zumindest, dass die oft ein Sendungsbewusstsein haben und dass die an einem gesellschaftlichen Turn arbeiten. Ich möchte aber eines sagen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Peter Thiel nicht wahnsinnig darüber nachdenkt, was Sebastian Kurz für ihn macht, sondern dass Sebastian Kurz einer von vielen Menschen ist, der für ihn arbeitet. Also ich glaube, wir sollten es auch nicht überbewerten.
Das war ein Rundblick in die digitale Welt des Milliardärs und ultrakonservativen Ideologen Peter Thiel, bei dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Kalifornien angedockt hat. Vielen Dank fürs Mitmachen bei Ihnen allen. Ich darf mich verabschieden. Im Falter gibt es beides. Meinungsvielfalt und Haltung, daher ist ein Abonnement des Falter immer eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.